Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Er hat Dinge gesehen, die wir uns kaum vorstellen können. Fast 10 Jahre lang stand Jürgen Stock an der Spitze von Interpol, der größten Polizeiorganisation der Welt. Und heute haben wir ihn hier bei Biz & Beyond zu Gast. Herzlich willkommen, Jürgen Stock.
Hallo, Herr Dr. Stock.
Danke sehr.
Herr Stock, Sie haben das Verbrechernetz aus der Vogelperspektive lange gesehen. Ist die Welt sicherer geworden oder nur besser darin, diese Unsicherheiten zu verstecken?
Naja, zunächst mal leiden wir darunter, dass wir nur sehr unzureichend über verlässliche Daten verfügen. Das betrifft die Kriminalstatistiken beispielsweise, in denen etwa die Phänomene Cyberkriminalität und organisierte Kriminalität nur sehr unzureichend abgebildet sind. Weil viele, die Opfer werden, es entweder nicht merken oder aber kein Interesse daran haben, die Strafverfolgungsbehörden zu informieren. Von daher, wie gesagt, erstens ist das statistische Bild im Grunde überall auf der Welt unvollständig. Die Berichterstattungen auch an sogenannte Zentralstellen sind unzureichend. Also beispielsweise die Berichte der 196 Mitgliedstaaten über ihre nationale Situation an Interpol ist nicht so, wie man sich das wünschen würde, aus verschiedenen Gründen. Und letztlich ist das Wissen, das wir beziehen über diese bestimmten Phänomene, weitgehend anekdotisch. Das heißt, aus einzelnen Fällen, aus sozusagen subjektiver Betrachtung von bestimmten Phänomenen, bestimmten Gruppierungen genährt, weil es auch relativ wenig verlässliche Forschung gibt zu diesen Phänomenen, leider. Sodass summa summarum, ich glaube, man dennoch sagen kann, aufgrund aller Informationen mit Sicherheit hat die Bedrohungslage sich verschärft, überall auf der Welt, auch in Europa. Die Delikte haben zugenommen und mit Cyberkriminalität ist eben in den letzten 10, 15 Jahren ein völlig neues Phänomen entstanden, das in seiner Ausprägung, in seinem Volumen alles in den Schatten stellt, was ich jedenfalls bisher in meiner langen Polizeikarriere über 40 Jahre erlebt habe.
Wenn Sie in die Zukunft sehen, dieses Digitale wird ja immer größer. Ist da die Chance überhaupt gegeben, dass man dem nochmal Einhalt gebieten kann, dieser digitalen Kriminalität?
Ja, das wird schwierig. Sie wissen ja, es gibt Leute, die davon Sorge, die Sorge haben, dass beispielsweise die künstliche Intelligenz möglicherweise die Menschheit auslöschen könnte. Also zu diesen Pessimisten gehöre ich nicht. Aber keine Frage, dass kriminelle Banden, Kartelle bereits begonnen haben, KI zu nutzen. Wir alle kennen diese sogenannten Deepfakes, also künstlich generierte Fotos, künstlich generierte Sprache, mit denen jetzt im Grunde in industriellem Maßstab Menschen überall auf der Welt geschädigt werden. Das heißt, wir haben schon Anlass zur Sorge, dass das Thema Internet in der digitalen Welt, wo alles miteinander verknüpft ist, für Straftäter ungeahnte Möglichkeiten bietet, uns auf allen Ebenen anzugreifen. Und ich glaube schon, dass künstliche Intelligenz der nächste sozusagen Boost sein wird, das Ganze nochmal auch auf eine andere quantitative und qualitative Ebene zu heben. Das heißt, meine Zukunftsprognose ist da eher düster, zumal kriminelle Gruppierungen eben auch häufig über die Ressourcen verfügen, über die Polizei, Staatsanwaltschaften nicht verfügen, beziehungsweise natürlich Kraft Natur der Sache, hätte ich fast gesagt, sich an Gesetzen, an Regeln nicht halten, während wir es da ja schwieriger haben. Wir ringen ja auch in Deutschland, glaube ich, noch um das richtige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Das dauert. Und die Zeit haben wir kaum, um auf der anderen Seite Cyberkriminellen mit der gebotenen Intensität zu begegnen.
Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, mögen Sie vielleicht mal kurz für unsere Zuschauer umreißen, was Interpol ist, was es macht und was Ihre Aufgabe dort war.
Ja, gerne. Interpol ist im Jahr 1923 gegründet worden in Wien. Vor dem Hintergrund der Beobachtung nicht sehr überraschend, dass Kriminelle schon zu dieser Zeit begonnen haben, Grenzen zu überschreiten, sich der Polizei, der Justiz zu entziehen, ihre Beute über die Grenzen hinweg beiseite zu schaffen. Das war damals noch mit der guten alten Eisenbahn, das war mit Dampfschiffen. Aber damals ist deutlich geworden, Polizei braucht internationalen Informationsaustausch über Grenzen hinweg. Und es gab schon sehr früh, schon vor diesem Zeitpunkt, vor 1920, erste Ansätze. Dann kam der Erste Weltkrieg. Und dann haben die Österreicher diese Initiative erneut aufgegriffen, die dann eben 1923 in Wien zur Gründung von Interpol führte. Heute vor dem Hintergrund der Globalisierung auch von Kriminalität kann man sagen, Interpol ist wichtiger denn je. 196 Mitgliedstaaten. Um es auf eine Begrifflichkeit zu bringen, die Aufgabe ist im Grunde eine globale Informationsdrehscheibe zu sein für die Polizeien dieser Mitgliedstaaten, im Grunde, um miteinander zu kommunizieren, relevante Informationen auszutauschen und um nach Möglichkeit ihre Aktivitäten miteinander zu koordinieren, über Grenzen hinweg, damit es nach Möglichkeit keine sichere Häfen für Kriminelle mit welcher Motivation auch immer gibt.
Wenn man sich anschaut, was konkret auch so die Sorgen der Bürger sind, ob das in Deutschland ist oder auch hier in den USA, dann spielt auch da Migration rein. Wir sehen Probleme, die immer größer werden, wie Clankriminalität, wie Schlepperbanden und anderes. Haben Sie das Gefühl, das wird größer? Und wie wird man diesem Problem Herr, wenn man zum Teil auch Identitäten gar nicht kennt, wenn man auch jahrelang Leute ins Land gelassen hat, wo sich schwer eruieren lässt, wer das überhaupt ist?
Ja, das, was Sie beschreiben, charakterisiert schon, dass die Lage im Grunde komplexer geworden ist. Also als ich noch junger Kriminalbeamter war, haben wir an der Polizeischule gelernt, 70% aller Straftaten werden von Tätern begangen, die in der Gemeinde, wo sie Straftaten begehen, zur Welt gekommen sind, wo sie aufgewachsen sind. Da war das im Regelfall nicht so furchtbar schwer, dann auch entsprechende Ermittlungen erfolgreich zu beenden. Das heißt, beispielsweise in der Tat die Identität des Täters festzustellen. Man kannte sich vor Ort. Das hat sich völlig geändert heutzutage in der globalen Welt. Schon in der physischen Welt ist das anders, eben unter anderem auch durch den Faktor Migration, dass heute eben viele hier leben und damit unsere Gesellschaft komplexer geworden ist. Es gibt darunter welche, deren Identität im Grunde nicht gesichert ist, also die auch aus Staaten kommen, in denen es diese Maßnahmen der Identitätsfeststellung so wie bei uns nicht gibt. Und es gibt dann auf der anderen Seite eben den Bereich, den kriminalgeografischen Raum, der gar keine Grenzen mehr kennt, also den Cyberspace, wo wir heute ja schon sehen, dass die meisten Bedrohungen auch für die Sicherheitslage in Deutschland von außerhalb der deutschen Grenzen kommen, von außerhalb des Zuständigkeitsbereichs von Polizei und Justiz in Deutschland. Das heißt, Ermittlungen per se eine internationale Dimension haben. Und das trägt alles dazu bei, in seiner Gesamtheit, dass die Aufklärungsarbeit und die Gewährleistung von sogenannter innerer Sicherheit immer schwieriger geworden ist. Wobei man heute von innerer Sicherheit ja kaum mehr reden kann, sondern heute sehen wir ja, dass innere und äußere Sicherheit im Grunde begrifflich und tatsächlich miteinander verzahnt sind, verschwimmen. Und deswegen sind auch neue Ansätze in der Kriminalitätsbekämpfung erforderlich. Aber deswegen ist eben auch Interpol eine Organisation, die die Polizeiorganisationen von 196 Staaten an einen Tisch bringt, im Grunde wichtiger denn je.
Jetzt haben Sie jahrelang diese kriminelle Schattenwelt beobachtet. Gab es da Momente, wo Sie dachten, wenn die Menschen draußen wüssten, was ich weiß, dann wären die möglicherweise deutlich nervöser?
Naja, sagen wir mal so, die Menschen beschäftigt wahrscheinlich in erster Linie das, was sie in ihrem Alltag wahrnehmen. Also die sogenannte Straßenkriminalität, natürlich der einzelne Terroranschlag, der uns alle erschüttert. Das ist ein bisschen weniger das, mit dem sich Interpol intensiv beschäftigt, die sogenannte organisierte Kriminalität, weil die überwiegend, jedenfalls in den sehr professionellen Bereichen, versucht, eben sozusagen unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu operieren, eben nicht aufzufallen, um ihre kriminellen Geschäfte sozusagen in Ruhe durchführen zu können. Und auf der anderen Seite sehen wir aber eben auch dadurch, dass mit organisierter Kriminalität so viel Geld zu verdienen ist, dass beispielsweise der internationale Drogenhandel, spreche ich mal davon, die letzte Meile zum Konsumenten, beispielsweise überall in Europa im Moment zu enormen Gewaltausprägungen führt. da wo nämlich Banden sozusagen um Reviere kämpfen und vor brutaler Gewalt nicht zurückschrecken. Wir sehen das in den skandinavischen Ländern, wir sehen das in den Niederlanden, in Belgien, wir sehen das aber auch hier in Deutschland mindestens ansatzweise, dass wir sozusagen mit diesen verschiedenen Phänomenen zu tun haben. Auf der einen Seite die organisierte Kriminalität, die infiltriert, wo Korruption ein großes Problem ist, und auf der anderen Seite die Ausprägung von organisierter Kriminalität, wo brutalste Formen von Gewalt ein tragendes Element sind.
Jetzt umfasst ja Interpol, Sie sagen es, 196 Staaten. Gibt es da in der internationalen Polizeiarbeit sowas wie Moral oder zählt da am Ende wirklich nur Information, Einfluss und Erfolgsquote?
Also es gibt vor allen Dingen Regeln bei Interpol. Das heißt, wer Interpol nutzt, hat sich an Interpols Regeln zu halten. Das beginnt mit der Achtung der Universal Declaration of Human Rights, also der Menschenrechtserklärung, und setzt sich fort über Interpols Constitution, also sozusagen die Verfassung von Interpol, bis hin zu sehr dezidierten Regeln über den Austausch von Informationen. Das heißt, Interpols Rolle ist nicht sozusagen zu schauen, was die Nationalstaaten national durchführen, wie es da aussieht mit der Menschenrechtslage, wie es da aussieht mit Datenschutz, sondern die Prämisse ist, wenn Mitgliedstaaten sich dazu entschließen, Interpol zu nutzen, also die Plattform von Interpol benutzen, die Datenbanken, die Kommunikationsplattform, dann haben sie sich an die Regeln von Interpol zu halten. Und es ist insbesondere Aufgabe des Generalsekretärs, das war meine Aufgabe über die letzten 10 Jahre, mit seinem Team im Generalsekretariat die Einhaltung dieser Regeln strikt zu kontrollieren, weil das am Ende viel mit Vertrauen zu tun hat. Das heißt, Polizeiorganisationen, Polizistinnen und Polizisten tauschen keine Informationen untereinander aus, wenn das Vertrauen fehlt, dass mit diesen Informationen regelgerecht umgegangen wird. Also nochmal, das ist die Aufgabe des Generalsekretariats. Und aufgrund der Erfolge, die wir erzielt haben, glaube ich, sagen zu können, wir haben diese Aufgabe in den letzten 10 Jahren ganz ordentlich bewerkstelligt.
Kurios ist ja, wenn die Polizeibehörde sozusagen instrumentalisiert wird von Schurken für ihre eigenen Zwecke. Es gibt so etwas wie Red Notices, das sind internationale Fahndungen. Und ein Full Disclosure, guter Freund von mir, Bill Browder, der mal in Russland der größte Investor war und dann dort Korruption aufgedeckt hat, von Putin verfolgt wurde. Putin hat dann einen Fahndungsantrag bei Ihnen gestellt, glaube ich. Und Bill wurde dann kurzzeitig auch festgesetzt. Wie groß ist diese Gefahr, dass eine Behörde von außen manipuliert und instrumentalisiert wird?
Also vielleicht zunächst eine kleine Korrektur. Russland hat in der Tat mehrfach versucht, eine solche Red Notice zu erwirken, also entsprechend wiederholt Anträge gestellt. Interpol hat aber nie eine Red Notice gegen Herrn Browder erlassen.
Aber er ist festgenommen worden, oder?
Er ist festgenommen worden. Natürlich, Interpol hat keinen Einfluss darauf, was Nationalstaaten in eigener Souveränität machen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob Mitgliedstaaten beispielsweise irgendwelche Informationen bilateral bekommen und die in ihre Datenbanken einstellen und dann möglicherweise eine Festnahme durchgeführt wird. Das heißt, man muss strikt trennen, was Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Souveränität tun und die Aktivitäten, die durch Interpol unterstützt werden. Und von denen rede ich. Und da hat es, wie gesagt, Anträge gegeben, wiederholt. Also Russland hat es wiederholt versucht. Aber Interpol hat keinem einzigen dieser Anträge stattgegeben. Auf der anderen Seite ist die Red Notice ein höchst effektives Instrument, also wahrscheinlich das mächtigste Instrument im Instrumentenkasten von Interpol, mit denen jedes Jahr Tausende von Kriminellen, sozusagen Mörder, Vergewaltiger, diejenigen, die Kinder missbrauchen, die Migrantinnen und Migranten verschleppen und quälen, die andere illegale Aktivitäten begehen, festzunehmen. Wir haben im Grunde, und ich sage immer noch wir, obwohl ich nicht mehr dazugehöre, aber Interpol hat im Grunde im Wochenrhythmus Erfolgsgeschichten, wo zum Teil Straftäter versucht haben, sich über 10, 20 Jahre dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Und durch diese Red Notice ist es gelungen, sie irgendwo auf der Welt aufzuspüren und dann eben dem Strafverfahren zuzuführen. Aber genau das ist ein Beispiel dafür, dass die Einhaltung der Regeln für die Fälle, in denen eine solche Red Notice erlassen wird, strikt eingehalten werden müssen. Und dafür habe ich, als ich das Amt 2014 übernommen habe, eine Taskforce eingerichtet mit Polizistinnen und Polizisten, mit Experten, mit juristischen Experten, Experten in Menschenrechten, IT-Experten, die sichergestellt haben im Grunde, dass jedes einzelne Ersuchen intensiv geprüft wird, ob es mit den Rechtsregeln von Interpol übereinstimmt. Und nur dann ist es veröffentlicht worden. Und vielleicht eine kleine Randbemerkung, weil wir vorhin über Internet und künstliche Intelligenz gesprochen haben. Der Zugriff auf sozusagen Open Sources, also Informationen, die heute für jedermann erreichbar ist im Netz, auch das macht es Interpol leichter zu erkennen, ob ein Mitgliedstaat möglicherweise diese Red Notice oder irgendein anderes Instrument für eigene politische Zwecke gegen die Regeln von Interpol gebrauchen oder missbrauchen will.
Wieso, wie denn?
Naja, indem wir im Grunde scannen können. Also wir können natürlich auch schauen, ob beispielsweise die Person, um die es geht bei einem Antrag, irgendwo auf der Welt beispielsweise durch Aktivitäten in Erscheinung getreten ist, die dem Bereich oppositionellen Tuns zuzurechnen ist. Ob sie möglicherweise Tätigkeiten zuzurechnen ist, die in den Bereich von Menschenrechtsaktivisten fallen. Und das wird natürlich in die Entscheidungsfindung bei Interpol mit einbezogen. Und im Zweifel, wenn Interpol Zweifel hat, dass möglicherweise politische Motive eine Rolle spielen, dann wird im Zweifel keine Red Notice oder irgendein anderes Fahndungsinstrument entsprechend umgesetzt. Das heißt, der Antrag wird schlichtweg abgelehnt. Wie gesagt, bedeutet nicht, dass Staaten nicht bilateral aktiv werden können untereinander, aber dann ist es zumindest keine Interpol-Geschichte mehr.
Wenn jemand gesucht wird wie Jan Masalek, der sich auch in Russland aufhalten soll, geht das dann auch über Interpol und wird dann auch eine Red Notice erlassen oder wie funktioniert das?
Genau. Also mein Stand, als ich Interpol verlassen habe im November 2024, war, es gibt eine Red Notice gegen Herrn Masalek, das ist kein Geheimnis. Und diese Red Notice bleibt so lange bestehen, wie das entsprechende Mitgliedsland, das die beantragt hat, eben an diesem Antrag festhält.
Und wenn der dann, also ich sollte noch dazu sagen, das ist derjenige von Wirecard, wenn der in einem Land auftauchen sollte, das zu Interpol gehört, dann ist die Polizeibehörde in diesem Land rechtlich verpflichtet, diese Person festzusetzen, nehme ich mal an. Was passiert, wenn das nicht geschieht?
Naja, leider nicht, weil Interpol, man könnte sagen leider, aber so ist es eben mal historisch, nicht auf einen völkerrechtlichen Vertrag beruht. Das heißt, die Kooperation der Mitgliedstaaten vollzieht sich auf freiwilliger Basis. Das heißt, auch wenn beispielsweise an einer deutschen Grenze jemand angehalten wird, der Subjekt einer Red Notice ist, also Gegenstand einer Red Notice, na Gegenstand ist das falsche Wort, also eine Red Notice für eine Person, dann schauen sich die deutschen Behörden nochmal diese Red Notice mit allen Informationen, die damit vermittelt werden, vor dem Hintergrund der eigenen deutschen Rechtslage an und schaut dann, ob aufgrund dieser Red Notice eine vorläufige Festnahme stattfindet und gegebenenfalls sich daran anschließend eine Auslieferung an das Land, das diese Red Notice beantragt hat. Das heißt, es gibt keinen Automatismus. Die Festnahme und die Auslieferung gegebenenfalls vollziehen sich immer auf der Grundlage des nationalen Rechts des Mitgliedstaats. Aber wie gesagt, ich will nicht verhehlen, dass es ein wirkungsvolles Instrument ist, weil wir, wie gesagt, jedes Jahr Tausende von Straftätern, die gesucht werden, ermitteln können, festnehmen können. Also festgenommen werden sie durch die entsprechenden Mitgliedstaaten. Und zwar auch solche, die zum Teil 10, 15, 20, erinnere einen Fall, da war jemand 23 Jahre auf der Flucht, festgenommen werden konnten, weil sie eines Tages dann doch reisen wollten und dann eben ihre Identität festgestellt wurde und sie festgenommen wurden.
Das wollte ich gerade fragen, wie viele solcher Red Notices gibt es denn eigentlich so im Schnitt oder ungefähr weltweit? Wie viele Fahndungen sind da offen?
Also es sind im Grunde, werden jedes Jahr einige tausend beantragt. Die genaue Zahl im Moment habe ich nicht vor Augen. Wir haben ungefähr eine Zahl von etwas unter 20.000, die im Grunde sozusagen scharf geschaltet sind, die zugänglich sind, also beispielsweise auch an den Grenzen, Es wird im Moment immer noch verhandelt, beispielsweise ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Interpol, um sicherzustellen, dass diese Daten flächendeckend an allen EU-Außengrenzen und auch beispielsweise an Flughäfen erreichbar sind. Das betrifft Fahndungsdaten gegen Personen. Das betrifft aber auch eine andere sehr effektive Datenbank, in der gestohlene und abhandengekommene Reisedokumente drin sind, weil Straftäter häufig eben solche gestohlenen Dokumente benutzen. In wenigen Tagen jährt sich ja der Anschlag in Paris zum 10. Mal. Auch die Attentäter aus dem November 2015 in Paris haben solche Blanko in Syrien gestohlenen Ausweisdokumente benutzt, jedenfalls einige davon, die uns damals Syrien übermittelt hatte und die Interpol damals in die Datenbank, in diese Datenbank über gestohlene Reisedokumente eingestellt hat. Also das zeigt, dass der systematische Check solcher Dokumente an Grenzen beispielsweise ein höchst wirksames Instrument sein kann und ist, um beispielsweise die Reisebewegungen von terroristischen oder anderen Straftätern zu erkennen.
Aber wenn es noch kein Abkommen gibt zwischen der EU und Interpol, dann gehen Ihnen doch da Fälle durchs Netz, die man eigentlich aufhalten könnte, oder? Oder finden könnte?
Es sind im Moment ja alle Mitgliedstaaten, also alle EU-Mitgliedstaaten sind Mitglied bei Interpol. Das heißt, auf der Ebene läuft das im Moment schon. Aber die Europäische Union führt ja im Moment auch ein neues Verfahren ein, um sozusagen Leute, die aus Drittstaaten kommen, in die Europäische Union einreisen, entsprechend abfragen zu können. Und wie das künftig laufen soll, wie der Modus genau läuft, auch über die EU-Agenturen wie Europol und Frontex, das ist im Moment Gegenstand von Verhandlungen, die hoffentlich sehr schnell auch zu einem Ergebnis kommen. Weil, wie gesagt, das ist ein ganz wichtiges Fahndungsinstrument, aber auch ein ganz wichtiges Frühwarnsystem, um beispielsweise die Reisebewegungen von Mitgliedern von terroristischen Organisationen zu kennen oder auch von Gruppierungen der organisierten Kriminalität.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Entwicklungen in den USA sehen, dass wir einen Chef und Vizechef beim FBI haben, die inkompetente Karikaturen sind, wenn Sie die unglaublich brutalen Festnahmen hier sehen in den USA von angeblichen Polizeibehörden. Mittlerweile weiß man auch von Leuten, die vorgeben, zur Polizei zu gehören, die voll maskiert sind, durch nichts ausgewiesen. Und wenn Sie sehen, dass Donald Trump sich eine eigene Polizei erschafft, die ihm direkt unterstellt ist, gibt Ihnen das Anlass zur Sorge oder wie schauen Sie da drauf?
Naja, zunächst mal kann ich sagen, dass die Unterstützung der Amerikaner, der Vereinigten Staaten von Amerika für Interpol in diesen ganzen 10 Jahren, in denen ich Generalsekretär war, vorzüglich war. Das betraf zu Beginn meiner Amtszeit die Obama-Administration, dann das sogenannte Trump I, dann die Biden-Administration. Und ich glaube, als mein Term zu Ende ging, im November 2024, da standen gerade die Wahlen an. Was ich höre, ist, dass die Unterstützung für Interpol durch die Vereinigten Staaten nach wie vor vorbildlich ist. Wir haben damals eine Vielzahl von hochrangigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der amerikanischen Behörden bis hin zum Außenministerium bei Interpol gehabt, die Bestandteil des Teams waren, der ungefähr 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Generalsekretariat arbeiten. Die Amerikaner haben sehr intensiv und machen das bis zum heutigen Tage beispielsweise diese Datenbank über gestohlene und abhandengekommene Reisedokumente an ihren Grenzen benutzt, um Identität festzustellen. Frau Navidi, Sie haben das am Anfang ja angesprochen, die Bedeutung von sicherer Identifikation und auch die Global Coalition Against Daesh, also diese, glaube ich, bis heute einmalige Kooperation zwischen, glaube ich, 90 Staaten mittlerweile, internationalen Organisationen, um terroristische Bedrohungen zurückzudrängen in Syrien, Irak, durch den sogenannten Daesh, geführt durch die Amerikaner, auch da war Interpol mit dabei. Das heißt, die Unterstützung für diese Form von Multilateralismus im Polizeibereich durch die Vereinigten Staaten war und ich denke, ich kann immer noch sagen, ist vorbildlich.
Ich war kürzlich in Deutschland und da sprach mich eine Staatsanwältin an, wahrscheinlich auch, weil ich US-Juristin bin. Und sie fragte mich nach meiner Meinung, weil sie auch im Bereich internationale Kriminalität tätig ist. Und sie hat gesagt, sie hat mehrfach jetzt erlebt, dass auf Nachfrage bei US-Kollegen, wenn es um Geldwäsche und andere, also die Verfolgung solcher Art von Crimes, Verbrechen geht, dass da einfach nichts zurückkommt, kein Interesse, die Kommunikation versiegt. Also Sie können sagen, in Ihrem Bereich gehen Sie davon aus, bei der Polizeiarbeit, dass das noch nicht der Fall ist.
Also ich bin vor 14 Tagen auf einer Konferenz in den Vereinigten Staaten gewesen. Da ging es um internationalen Terrorismus, da ging es um Cyberkriminalität. Ich bin auch hier auf Konferenzen unterwegs zu diesen Themen. Ich höre das bisher nicht, dass die Kooperation nennenswert leidet. Was ich gehört habe, ist, dass es hier und da etwas länger dauert, weil offenbar auch sozusagen Ressourcen innerhalb der Vereinigten Staaten verschoben worden sind zu anderen Behörden. Was ich aber nicht gehört habe, ist, dass sozusagen die Bereitschaft zu kooperieren in irgendeiner Weise eingeschränkt wäre. Wenn das so wäre, und ich hoffe, das ist so, dann wäre das sicherlich ein gutes Zeichen, weil aus meiner Sicht der letzten 10 Jahre ist völlig klar, ist kein Land, keine Region, auch keine Gruppe von den sogenannten Like-Minded States, also beispielsweise die sogenannten Five Eyes, die traditionell zusammenarbeiten, kann diese Form von internationalem Terrorismus oder internationaler organisierter Kriminalität allein im Alleingang bearbeiten. Das braucht internationale Zusammenarbeit, das braucht Multilateralismus auf allen Ebenen. Das beginnt in Deutschland beispielsweise mit einem starken Bundeskriminalamt, auch mit den Landeskriminalämtern. Das setzt sich fort bei Europol für den Bereich der Europäischen Union. Und da viele Gruppierungen global unterwegs sind, ist eben Interpol die einzige globale Organisation, die einzige globale Drehscheibe für den Informationsaustausch und die Koordinierung von Operationen wichtiger denn je. Und niemand sollte denken, ich wiederhole das gern nochmal, dass man das im Alleingang rein innerhalb der nationalen Grenzen erledigen könnte.
Jetzt haben wir mehrfach über Cyberkriminalität gesprochen. Sind Algorithmen mittlerweile deutlich gefährlicher als Waffen?
Naja, sagen wir mal so, das Laptop ist sozusagen die moderne Waffe der Cyberkriminellen. Das ohne jeden Zweifel, wo sie im Grunde unsere Systeme, also das betrifft unsere privaten Geräte, die Mobiltelefone, die Laptops, die Desktops, bis hin zu den kritischen Infrastrukturen von irgendwo auf der Welt, wo sie Internetzugang haben, angreifen können. Das ist schon eine neue Qualität. Die andere neue Qualität besteht darin, dass sie das sozusagen automatisiert heute und in der Zukunft noch mehr werden durchführen können. Die Zukunft wird sein, dass sozusagen auf der Schulter der Kriminellen sozusagen der autonome KI-Agent sitzt, der im Grunde dabei unterstützt, die entsprechenden Opferprofile aus dem Internet herauszuarbeiten und dann auch die entsprechenden Attacken sozusagen automatisiert zu fahren. Das ist schon eine völlig neue Qualität und stellt, wiederhole das gern, polizeiliche Arbeit, justizielle Arbeit, die ja nach wie vor national organisiert ist, schon vor enorme Herausforderung, weil, wie gesagt, ein rein nationales Cyberdelikt, das gibt's so gut wie gar nicht.
Bräuchten wir so eine Weltpolizei?
Naja, Interpol ist ja im Grunde eine Weltpolizei, zumindest was die Kommunikation anbelangt und die Koordinierung. Was Interpol nicht macht, genauso wenig wie Europol, ist sozusagen die exekutive Maßnahme vor Ort, die Festnahme, die Durchsuchung. Das ist die souveräne Entscheidung und das Tätigkeitsfeld der nationalen Polizeien. Aber diese sogenannten Zentralstellen wie Europol, wie Interpol, es gibt in anderen Erdteilen auch solche, ja, sagen wir mal, zarten Pflänzchen, wo solche Organisationen im Entstehen begriffen sind. In Afrika beispielsweise Afripol. Solche multilateralen Plattformen werden eben für diese Aufgaben immer wichtiger, da wo sozusagen Informationen der Mitgliedstaaten zentral zusammengeführt werden. Und wo dann in Datenbanken auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sozusagen diese Informationen zusammengestellt werden für ein größeres Lagebild, um Trends zu sehen, um die Strukturen von kriminellen Gruppierungen zu erkennen, aber auch sozusagen, wir sagen mal, connecting the dots, also diese einzelnen Informationsteile miteinander zu verbinden, zu sagen, Moment mal, Der Name ist in einem anderen Verfahren in Südamerika schon mal aufgetaucht. Die Bankverbindung ist in einem anderen Verfahren in Afrika schon mal aufgetaucht. Der Name ist in einem Strafverfahren in Europa schon mal aufgetaucht. Und damit den Mitgliedstaaten von Interpol Ermittlungshinweise geben zu können, die dann dazu führen, dass nicht nur einzelne Kriminelle festgenommen werden, sondern dass man insbesondere die Strukturen dieser organisierten Kriminalität und terroristischer Organisationen besser versteht und erkennt.
Jetzt haben Sie diese Veranstaltung versucht oder diese Konferenz besucht in Amerika, in der Sie über Cybercrime auch diskutiert haben. Gibt es denn Ansätze, wo Sie sagen, ja, das macht Hoffnung, dass wir da ein Stück weit vorankommen?
Naja, Hoffnung gibt natürlich die Nutzung von künstlicher Intelligenz durch Polizeibehörden. Wir haben ja im Moment, glaube ich, die Diskussion in Deutschland, wenn ich das richtig verfolge, wie gesagt, ich bin nach 10 Jahren zurückgekommen, der Nutzung von entsprechender Software eines amerikanischen Herstellers. Die Diskussion läuft ja, aber keine Frage, glaube ich, aus streng kriminalistischer Sicht, dass die Anwendung solcher Informationen absolut wichtig ist, dass man solche Software nutzen muss, um auch mit der enormen Menge von Daten, die heute kriminalistisch zur Verfügung stehen, wenn man beispielsweise ein Mobiltelefon sicherstellt, dann ist das ohne technische Unterstützung kaum mehr möglich. Die anderen Fragen, beispielsweise Videoüberwachung im öffentlichen Raum, auch mit Gesichtserkennung, das sind Fragen, die mit kriminalistischer Effizienz verbunden sind, aber die insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund von Datenschutzvorschriften und Ähnlichem diskutiert werden muss. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist, dass eben auch kriminalistische Arbeit durch moderne Technologien in Zukunft noch effizienter unterstützt werden kann.
Besonders ergiebig für die Polizeiarbeit ist die Software von Palantir, die in Deutschland ja auch mehr und mehr eingesetzt wird. Ich weiß nicht, ob Sie eben darauf Bezug genommen haben. Und da besteht das Bedenken, also einmal, dass man sich abhängig macht von den US-Monopolkonzernen und andererseits, dass Palantir sehr nah an der US-Regierung ist und wenn möglicherweise auch politische Zwists entfacht werden, weitere, dass sozusagen die US-Regierung über Palantir Einsicht hätte und eine gewisse Kontrolle vielleicht auch auf Informationen aus Deutschland. Glauben Sie, da ist Vorsicht geboten? Würden Sie sagen, nö, das kann ich uneingeschränkt so unterschreiben, dass wir diese Software benutzen? Sollte Deutschland auch seine eigene Software entwickeln, um davon unabhängig zu sein?
Ja, eine gewisse Vorsicht ist natürlich geboten. Das Bundesverfassungsgericht hat ja vor vielen Jahren mal vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung gesprochen. In diesem Zusammenhang spielt eine Rolle auch der Satz, dass man im Grunde wissen muss, wer über welche Daten verfügt. Also die Frage etwa, wenn man KI-Software benutzt, können solche Daten irgendwohin abfließen, ist natürlich eine relevante Frage, die gestellt wird. Das muss man wissen. Soweit ich informiert bin, hat es dazu ja viele Untersuchungen gegeben, auch hier in Deutschland, sich beispielsweise diese Software genauer anzugucken. Das halte ich für richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich richtig informiert bin, dann sagen die Kriminalistinnen und Kriminalisten, die bisher mit dieser Software gearbeitet haben, dass sie höchst effektiv ist, dass damit Ermittlungserfolge erzielt werden konnten, die ohne diese Software nicht erzielt worden wären. Und natürlich ist im Grunde immer die Möglichkeit der Auswahl unter verschiedenen Anbietern von solcher Software, vielleicht mit unterschiedlichem Leistungsvermögen, eine gute Sache. Das heißt, wenn solche Entwicklungen mehr und mehr auch auf dem europäischen Markt durch europäische Anbieter stattfinden und zugänglich sind, dann ist das eine gute Entwicklung. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, auch Software beispielsweise, die in den USA ermittelt worden ist, hier bei uns zu nutzen, wenn die entsprechenden Parameter und Untersuchungen ergeben haben, dass die Daten durch die Nutzung dieser Software nicht in irgendeiner Weise gefährdet sind.
Jetzt ist ja in jeder Organisation gibt's ja Punkte, die man feststellt, wo man dann sagt, ach, wenn ich das ändern könnte, das würde ich umdrehen, würde ich ändern, damit wird es noch besser laufen. Ging Ihnen das auch so?
Naja, im polizeilichen Bereich ist im Grunde die Information die Schlüsselressource. Also das hat sich in den 45 Jahren, in denen ich in dem Job jetzt bin, nicht geändert, dass damals schon Information die wichtigste Ressource war. Und heute noch viel mehr, aber eben vor dem Hintergrund der Globalisierung von Kriminalität, vor dem Hintergrund von Cyberkriminalität, haben wir es natürlich mit ganz anderen Dimensionen zu tun. Das heißt, die Information die für den einzelnen Fahnder, für die Kolleginnen wichtig sind, sitzen in vielen Fällen heutzutage irgendwo außerhalb der einzelnen Landesgrenzen, irgendwo in Serverfarmen außerhalb der Bundesrepublik. Die Täter sitzen irgendwo außerhalb, die Beute wird irgendwo außerhalb der eigenen Landesgrenzen untergebracht und gesichert. Das heißt, der Austausch mit anderen Polizeiorganisationen wird immer wichtiger, um Straftaten zu verhindern und um begangene Straftaten aufzuklären. Und Sie erinnern viele Untersuchungen, die stattgefunden haben, insbesondere nach terroristischen Anschlägen. Also 9/11 beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Ich habe vorhin bereits die Paris-Anschläge genannt, aber auch terroristische Aktionen hier bei uns haben immer wieder das Ergebnis gebracht. Es war in den einzelnen Inseln der Information viel Information verfügbar, aber diese Inseln der Information sind nicht hinreichend miteinander verbunden gewesen. Wären sie verbunden gewesen, hätte man unter Umständen auch terroristische Aktionen, Straftaten verhindern können. Das heißt, was ich mir oft gewünscht habe, ist, dass der Informationsaustausch auch in die Datenbanken von Interpol noch intensiver geschieht, weil es uns da, wo es geschehen ist, schon gelungen ist, den Ermittlungsbehörden entscheidende Hinweise zu geben, um beispielsweise organisierte Kriminalität wirklich wirkungsvoll zurückzudrängen und nicht nur einzelne Festnahmen oder Sicherstellungen zu unterstützen, von denen man im Nachhinein sagen musste, Wirkungstreffer für die OK waren das nicht, sondern wir müssen uns ja OK durchaus auch als Organisation vorstellen, um mal den Begriff zu benennen, der neudeutsch häufig gebraucht wird, die resilient sind. Das heißt, trotz aller Fahndungserfolge sehen wir vielfach, dass diese OK-Strukturen nicht in ihrer Substanz jedenfalls geschwächt sind.
Wie arbeitet Interpol mit Geheimdiensten zusammen? Weil was aufgefallen ist in Deutschland bei den großen Terroranschlägen der letzten Jahre, da kam ja eigentlich immer der Tipp aus dem Ausland, wo man sich gefragt hat, wieso ist Deutschland dem nicht selbst früher bewusst geworden? Und lag das nur an Informationsinseln, die nicht verbunden waren? Gab es da noch andere Mankos und sind da Fortschritte gemacht worden? Haben Sie Zuversicht, dass in Zukunft Deutschland besser wird im Präventionsbereich und dem Erkennen solcher terroristischen Gefahren in Deutschland?
Also Interpol arbeitet mit den Geheimdiensten grundsätzlich nicht zusammen. Also beispielsweise hier in Deutschland keine Zusammenarbeit mit BND und dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Zusammenarbeit hier in Deutschland läuft über das Bundeskriminalamt. Und wenn beispielsweise direkte Kooperation mit den Ländern stattfindet, mit dem Landeskriminal beispielsweise, ist das Bundeskriminalamt zumindest informiert. Also da ist das Bundeskriminalamt, wie es so schön heißt, die nationale Zentralstelle für die Zusammenarbeit. Der zweite Punkt, ich glaube, dass man sagen kann, dass die internationale Zusammenarbeit im nachrichtendienstlichen Bereich, im polizeilichen Bereich deutlich besser geworden ist in den letzten 20 Jahren. Ich habe die aktuelle Zahl nicht parat, aber ich glaube, in Deutschland sind in den letzten Jahren irgendeine Zahl zwischen 15 und 20 Terroranschläge verhindert worden, dadurch, dass der Informationsaustausch über die Grenzen Deutschlands hinaus funktionierte. Sodass man sagen kann, man ist da weitaus erfolgreicher, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, größere, komplexe Anschläge wie der von Paris sind im Moment relativ unwahrscheinlich, auch eben deswegen, weil die internationale Zusammenarbeit deutlich besser passiert. Die Gefahr liegt ja im Moment eher durch die Einzeltäter, die sich sozusagen im Schatten ihre Aktivitäten im Internet selbst radikalisieren, häufig in relativ kurzer Zeit, was für die Sicherheitsbehörden natürlich ungleich schwieriger zu detektieren ist als eine bandenmäßige Struktur, die sich über einen gewissen Zeitraum zusammentut. Denn solche Strukturen, ich wiederhole das gerne, sind in den letzten Jahren doch mit großem Erfolg international aufgedeckt worden, bevor sie entsprechenden Schaden anrichten konnten.
Jetzt aber die Weihnachtszeit. Weihnachtsmärkte werden zum Teil sogar abgesagt wegen Sicherheitsbedenken. Gehen Sie noch hin oder sagen Sie, da ist auch das Risiko größer geworden?
Nein, ich gehe natürlich hin. Es gibt natürlich keine risikofreie Zone. Ich meine, unser modernes Leben heutzutage ist mit Risiken sozusagen denklogisch verknüpft. Und sobald es, soweit es keine konkreten Warnungen gibt, der Sicherheitsbehörden bestimmte Dinge nicht zu tun oder anders zu tun, solange werde ich mir die Freuden des Lebens nicht einschränken lassen. Und dazu gehört sicherlich auch der Besuch von hoffentlich vielen Weihnachtsmärkten jetzt in der Zeit, die vor uns liegt.
Wie wichtig ist der Faktor Mensch im Zeitalter der KI? Der KI ist besonders in Ihrem Bereich extrem wirksam. Aber wie wichtig sind Faktoren wie Begabung, von Intuition, von einfach dem menschlichen, auch menschlicher, direkter Zusammenarbeit?
Na, einmal hat polizeiliche Zusammenarbeit eine Menge mit Vertrauen zu tun. Man geht natürlich im Kern, das ist der Job, mit vertraulichen, mit sensiblen Informationen um. Man möchte, dass diese Informationen auch geschützt werden, wenn man sie teilt. Das heißt, das Vertrauen in den Kollegen, die Kollegin auf der eigenen Dienststelle, im eigenen Land, in der Partnerdienststelle jenseits der Landesgrenzen ist natürlich von großer Bedeutung. Und deswegen sind auch beispielsweise solche Konferenzen wie Interpol-Konferenzen, Europol-Konferenzen, eine Herbsttagung des Bundeskriminalamtes auch unter dem Aspekt von großer Bedeutung, weil man sich da eben persönlich begegnet, weil man sich kennenlernt, weil man Vertrauen aufbaut und auf der Grundlage dann Informationen ausgetauscht werden. Aber wie gesagt, es muss auf der anderen Seite eben auch das entsprechende rechtliche Instrumentarium geben, also beispielsweise der Informationsaustausch zwischen Polizeibehörden und privaten Institutionen wird immer wichtiger, weil häufig gerade im Bereich Cybercrime relevante Informationen nicht bei der Polizei sitzen, sondern die sitzen bei großen IT-Sicherheitsunternehmen. Und solche Informationen austauschen zu können, braucht Vertrauen und es braucht natürlich eine glasklare rechtliche Grundlage, damit man weiß, was mit diesen Daten dann auch passiert. Aber wie gesagt, das menschliche Miteinander, der direkte Kontakt, face-to-face, direkt und persönlich, sind unabdingbar und wichtig als Grundlage für polizeiliche Zusammenarbeit. Da besteht überhaupt kein Zweifel.
Wie groß ist das Risiko, dass man korrumpierte Beamte oder Kollegen in den eigenen Reihen hat? Also sei es, dass die extra gezielt dort platziert werden, sozusagen wie ein Agent, mehr oder weniger, oder dass die einem extremen, sagen wir mal, dem extremen rechtsradikalen Feld zuzuordnen sind. Also wir haben das hier, das Problem in den USA auch. Wie fortgeschritten ist das in Deutschland? Wie wird man dem Herr?
Ja, schon einen wichtigen Punkt, den Sie da ansprechen. Eine Europol-Studie beispielsweise hat ergeben, dass in 70% aller OK-Verfahren europaweit Korruption eine bedeutende Rolle spielt. Das hat zwei Elemente. Das eine Element, das Sie angesprochen haben, dass im Grunde Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte möglicherweise den Verlockungen von Geldversprechen oder Ähnlichem nicht widerstehen können und sozusagen korrumpiert werden. Das ist das eine Element. Und auf der anderen Seite sehen wir verstärkt, dass Gruppierungen der organisierten Kriminalität systematisch versuchen, solche gesellschaftlichen Bereiche zu infiltrieren. Also beispielsweise in denen jungen Leuten, die noch auf der Schule sind, die Ausbildung bezahlt wird, mit dem Ziel, du bewirbst dich später in einem Unternehmen, in einer Behörde, die für uns als OK-Gruppierung wichtig ist. Das ist hier bei uns noch kein großartig verbreitetes Phänomen, aber wir sehen Einzelfälle, die doch Anlass geben, da genauer hinzuschauen. So wie wir auf der anderen Seite sehen, dass natürlich das Thema sozusagen Infiltration durch Staaten kein ganz neues Thema, aber eben auch durch beispielsweise ja Cyberspace, also sozusagen stärker anonymisierte Online-Verfahren heute ein neues Niveau hat von Gefahren. Wir sehen einzelne Fälle, wo sich Leute online beworben haben, sind mit einer gefakten Identität, sind akzeptiert worden und sind erst später als Spione eines bestimmten Landes aufgeflogen sozusagen. Noch kein, glaube ich, flächendeckendes Problem in Europa, aber definitiv ein Thema, dem man sich zuwenden sollte und die entsprechenden Möglichkeiten der Korruptionsvermeidung, die es ja gibt, die Möglichkeiten sollten schon sinnvoll in allen Bereichen angewendet werden. Und wie gesagt, dazu gehört auch der private Sektor, der eben auch Vorsorge treffen muss, dass nicht Leute Zugang sich verschaffen, die möglicherweise für Gruppierungen der organisierten Kriminalität arbeiten oder für Staaten arbeiten, denen es im Grunde um Spionage und Infiltration geht und Informationsbeschaffung geht.
Wie kann man das denn verhindern? Guckt man da zu wenig hin?
Na, ich glaube, wichtig ist auch, dass solche Verdachtsmomente, die man generieren kann, dass die bekannt sind. Also da geht es auch wieder darum, beispielsweise zwischen Sicherheitsbehörden und dem privaten Sektor solche Erkenntnisse systematisch auszutauschen, also Informationsaustausch, um dann zu wissen, welche Maschen möglicherweise verbreitet sind, wo die entsprechenden Risiken liegen. Und dann kann man dem, glaube ich, schon ganz gut auch schon ganz gut vorsorgen.
Wenn Sie morgens Zeitung lesen beim Frühstück und Sie lesen über die Drohnenphänomene überall, denen man noch nicht Herr geworden ist, geht da bei Ihnen als Praktiker sofort klick, 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 man müsste dies machen, man müsste das machen. Wie sehen Sie solche Sachen und wie finden Sie, wie damit umgegangen wird? Wie kann man dem Herr werden?
Naja, wir haben bei Interpol einen sogenannten Global Complex for Innovation, also ein Innovationszentrum im Standort des Singapur, wo wir schon vor 5 oder 6 Jahren uns mit dem Thema Drohnen sehr intensiv beschäftigt haben. Damals war das noch kein so großes Thema. Und damals war aber schon die Fragestellung, wie werden Kriminelle in der Zukunft Drohnen möglicherweise nutzen können, zur Informationsübermittlung, aber auch für terroristische Anschläge beispielsweise. Und wie können Strafverfolgungsbehörden, Polizeibehörden Drohnen für ihre Zwecke nutzen? Dieses Projekt hat, wie wir alle wissen, durch die aktuellen Ereignisse an Bedeutung gewonnen und steht auf der einen Seite auch dafür, wie schnell neue Technologie heute verfügbar ist, wie kurz die Innovationszyklen auch sind innerhalb neuer Technologien, aber auch wie schnell neue Technologien verfügbar sind. Einerseits, andererseits, wie verwundbar unsere modernen, vernetzten Gesellschaften geworden sind, sowohl im physischen Bereich, wenn es um Angriffe auf große Menschenmengen geht. Also vielleicht nochmal das Beispiel Paris, wo das Stade de France damals angegriffen wurde. Ereignisse, wo denklogisch viele Menschen zusammenkommen, sind natürlich per se besonders gefährdet. Und auf der anderen Seite eben der Cyberbereich, wo wir ja aus guten Gründen sagen, die Digitalisierung muss fortschreiten. Alle Bereiche unseres Lebens sind in irgendeiner Weise mit dem Internet verbunden. Und das unter Zuhilfenahme von modernen Technologien schafft natürlich Möglichkeiten für Straftäter, mit welcher Motivation auch immer, die es so in der Vergangenheit nie gegeben hat, dass wir davon sprechen, dass solche Cyberattacken, Online-Betrügereien heute wirklich in industriellen Maßstabe stattfinden, dass unsere kritischen Infrastrukturen angegriffen werden können, Wasserversorgung, Energieversorgung, die öffentliche Verwaltung, Krankenhäuser. Das ist heute eben schon lange kein Science-Fiction mehr, sondern das passiert täglich, dass Unternehmen angegriffen werden. Wir haben schon vor, glaube ich, 15 Jahren gesagt, dass solche Attacken gegen Unternehmen, ob groß, ob klein, keine Frage des Ob sind, sondern nur eine Frage des Wann solche Attacken kommen werden. Und diese Szenarien, ich wiederhole nochmal, die wir vor 10, 15 Jahren besprochen haben, sind leider Realität geworden. Das ist sozusagen ein Bild der Dimension der Gefahren heutzutage und dass darüber auch öffentlich immer wieder gesprochen wird, ist wichtig, weil diese Themen auch ein bisschen drohen vor dem Hintergrund der sonstigen Themen, über die wir ja aus guten Gründen sprechen. Also Kriege auf europäischem Boden, das Thema Migration, das Thema Energieversorgung, das Thema Wasserversorgung und dergleichen mehr. Natürlich die Nachrichten dominiert, das verstehe ich. Aber wir müssen eben auch begreifen, dass diese ganzen Konflikte, diese Megatrends, die sogenannten, eben auf der anderen Seite eben auch ungeahnte Möglichkeiten für Kriminelle bedeuten, unsere Systeme anzugreifen. Das ist genau das, was im Moment stattfindet. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Gruppierungen trotz aller Erfolge der Strafverfolgungsbehörden internationaler werden, gefährlicher werden, einflussreicher werden und stärker auch westliche Staaten im Grunde infiltrieren.
Wie kann das eigentlich sein, dass die Polizeibehörden nicht mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten? Weil es gibt ja ziemlich gesichert die Erkenntnis, dass Russland Pakete mit Sprengstoff in Transportflugzeuge von Logistikunternehmen platzieren wollte und auch platziert hat. Ich glaube, eins ist explodiert. Oder zum Beispiel, wenn es um Angriffe auf kritische Infrastruktur geht, die von ausländischen Mächten, nicht nur Russland, sondern auch China, dem Iran und anderen betrieben werden, gibt es da keine Schnittstellen? Ich meine, das scheinen doch Informationspunkte zu sein, die dringend übermittelt werden müssten und sich ergänzen würden.
Um ein mögliches Missverständnis beiseite zu räumen, das betrifft Interpol. Also das Thema keine Zusammenarbeit bezog sich auf Interpol. Also Interpol arbeitet nicht direkt mit den Nachrichtendiensten zusammen, es sei denn, sie hätten sozusagen gemischte Aufgaben, aber das ist ein anderes Thema. Aber nationale Polizeidienststellen arbeiten natürlich mit den Nachrichtendiensten zusammen. Auf europäischer Ebene gibt es da Zusammenarbeit intensiv. Ich will nur erinnern an das Terrorismusabwehrzentrum, das in Berlin gegründet wurde nach 9/11, nach den Anschlägen in den USA, wo im Grunde Vertreter der Nachrichtendienste, der Polizeien von Bund und Ländern und weiterer Behörden, Generalbundesanwalt, sozusagen arbeitstäglich zusammen sind und dort Informationen austauschen. Also diese Zusammenarbeit ist intensiv und das ist gut so. Nur Interpol nach unserer Verfassung, unser Ansprechpartner ist immer die nationale Polizei und nicht die Nachrichtendienste.
Also es ging dann über Sie zur nationalen Polizei, die dann sich direkt verbinden kann mit den Nachrichtendiensten. Okay.
Das bedeutet aber, wenn beispielsweise hier vom deutschen Verfassungsschutz eine Information zum BKA ginge, dann kann das BKA vor dem Hintergrund des BKA-Gesetzes, weil da sind diese Dinge geregelt, diese Informationen schon auch mit Interpol austauschen. Also das läuft alles in einem strengen Rechtsrahmen. Das könnte man dann sozusagen indirekte Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten nennen. Aber diese strikte Einhaltung dieser Berichtswege, Prozesswege, sorgt eben auch dafür, dass im Grunde man weiß, was mit den Daten passiert. Und das ist vor dem Hintergrund des Datenschutzes ja wichtig. Und Interpol hat übrigens auch sehr dezidierte Datenschutzregeln, die durchaus an europäisches Recht angelehnt sind.
Können Sie erläutern, wie das praktisch abläuft? Also wenn Sie gewahr werden eines Sachverhalts wie Wirecard, kommen dann erstmal die nationalen Polizeibehörden auf Interpol zu? Helfen Sie dann zusammen zu ermitteln? Wie läuft das ab? Weil das war ja auch ein großer Skandal, dass die so lange weiter fortführen konnten, ihre illegitimen Tätigkeiten, sorry, mein Deutsch ist manchmal nicht so gut, aber anyway, dass sie so lange weitermachen konnten, bevor die Behörden eingeschritten sind. Wie funktioniert das? Wo sind da Schwachstellen?
Ja, Sie haben das richtig beschrieben. Also normalerweise kommt die Information immer von der sogenannten nationalen Zentralstelle. Das heißt, Interpol wird nicht von sich aus tätig. Also außer man hätte jetzt durch eigene Analyse, Recherchearbeit entsprechende Informationen, einen entsprechenden Tatverdacht, dann würde der natürlich proaktiv der entsprechenden nationalen Polizeidienststelle mitgeteilt werden und es würde angeregt werden, Ermittlungen durchzuführen. Aber der normale Weg, nehmen wir mal an, bei Interpol gäbe es noch keine Information, sieht immer so aus, dass die Information von der nationalen Polizei kommt und Interpol dann eben unterstützt beispielsweise den Austausch mit anderen Polizeibehörden oder, wenn schon Informationen vorliegen, diese Verknüpfung durchführt und dann eben die Beteiligten Organisationen darüber informiert, dass eben offenbar zu einem einheitlichen Komplex bereits Informationen aus verschiedenen Quellen vorliegen. Was im Moment gerade diskutiert wird, das ist im Moment Gegenstand bei Interpol, ob Interpol intensiv auch selber zumindest offene Quellen nutzen darf, also sozusagen selbstständig Verdachtsmomente generieren darf. Wenn ja, dann müsste das entsprechend auch in den Statuten von Interpol verankert werden. Was dann so aussieht, dass das oberste Organ von Interpol, die Generalversammlung, wo Repräsentanten aus allen 196 Staaten drin sind, eine solche Änderung der Datenschutzrichtlinien und der Datenübertragungsrichtlinien dann beschließen müsste.
Eine Frage hätte ich noch. Sagen Sie, Krimis sind ja total beliebt. Also ich schaue die selber auch total gerne. Wenn Sie am Sonntagabend auf der Couch sitzen und gucken sich so ein Krimi an, sagen Sie, ist alles Kindergeburtstag, alles kalter Kaffee, alles Fake oder sind das realistische Fälle, wo Sie sagen, ja, das trifft schon ein bisschen?
Also zunächst mal, die Feststellung überrascht mich auch, dass also jetzt im Moment ist ja, glaube ich, True Crime ein großes Thema, dass das die Unterhaltungsbranche im Moment schon sehr stark dominiert. Also ich glaube, kein Fernsehabend ohne Krimi. Große deutsche Tageszeitungen haben ihre eigenen True-Crime-Programme bis hin zu Bühnenaufführungen und dergleichen, wie ich gesehen habe. Also das Thema als Unterhaltungsthema ist offenbar oder nach wie vor ein großes. Ich selber bin da kein guter Partner beim Sonntagabend-Krimi, weil ich dann schon geneigt bin, häufig die Bezüge herzustellen. Und dann sage, also wenn's irgendwie unrealistisch wird, dann grätsch ich rein. Und das macht einem dann eben auch nicht beliebt in irgendeiner Gruppe, wenn man gemeinsam guckt, wenn man dauernd Hinweise gibt, dass wir das in der Praxis ganz anders machen würden. Aber es soll ja, wie gesagt, auch Unterhaltung sein. Und soweit ist das ja auch okay.
Dankeschön für das muntere und aufschlussreiche Gespräch. Alles Gute für Sie. Tschüss, Herr Stock.
Vielen Dank, Herr Dr. Stock.
Danke sehr.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.